Ja, wir sehen es ja schon, dass hier Abendmahl aufgebaut ist, wieder an den vier Tischen. Und Abendmahl am ersten Advent, Abendmahl und der erste Advent, das passt gut zusammen. Denn die Adventszeit, die weist ja eben auf Weihnachten hin, wo Jesus Christus gekommen ist, um uns zu versöhnen mit dem Vater im Himmel, mit unserem Schöpfer. Und weil Advent ja auf Deutsch Ankunft heißt, weist es eben auch hin, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Zum zweiten Mal, um uns zu holen zu sich, wie das so eindrücklich aussieht hier mit den Schrauben vom Magneten. Und dann wird wirklich alles neu, dann beginnt ein ganz neues Zeitalter. Und auch das Abendmahl, was wir jetzt feiern, lenkt ja unsere Konzentration auf diesen Jesus, der für uns alles klar gemacht hat mit Gott. Und nicht nur für uns, die wir hier sitzen, sondern für die ganze Welt, die hat er versöhnt mit dem Vater im Himmel. Und der Herr selbst richtet, als er das Abendmahl eingesetzt hat, unseren Blick auch auf die Zukunft, wenn er wiederkommen wird. Im Matthäusevangelium steht das drin, da sagt er, dass er nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu dem Tag, wo er es neu mit uns trinken wird im Reich seines Vaters. Also das Abendmahl wird praktisch dann eine große Zukunftsperspektive gegeben, dass wir auch im Himmel Abendmahl feiern mit Jesus. Und auch deswegen hat das also einen Gesichtspunkt von der Abendmahlsfeier, dass wir schon einen Lichtstrahl haben von der Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Und das ist gut, dem wollen wir also heute mal an diesem ersten Adventssonntag nachdenken. Am letzten Sonntag ging es ja darum, um die Eintrittskarte in den Himmel. Wer überhaupt und wie in den Himmel kommt. Es ist eine Freikarte, die Jesus Christus gibt. Denn er ist die Auferstehung und das Leben, so sagt er es. Er ist die Auferstehung und das Leben und wer an Jesus Christus glaubt, der wird leben, auch wenn er mal stirbt. Also mit unserem Tod ist nicht alles aus, sondern es geht weiter, es geht darüber hinaus. Wir dürfen damit fest rechnen, weil Jesus das sagt. Können wir uns das so richtig vorstellen? Wie wir wirklich mal im Himmel sein werden oder auch jetzt bei diesem Abendmahl, wenn wir heute hier Abendmahl feiern, heute an diesem Vormittag, dass wir das irgendwie im Himmel nochmal feiern werden, mit Jesus persönlich da zu sehen. Was wird das für eine Versammlung sein? Ehrlich gesagt, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, das sprengt ja meine ganze Vorstellungskraft. Wie geht es euch? Das ist wirklich was ziemlich Gewaltiges und deswegen möchte ich also heute diesen Gottesdienst mal dazu nutzen, dass die Bibel uns selbst so ein bisschen Adventshoffnung, Auferstehungshoffnung anzündet. Wie das sein wird von unserer Zeit her in die Ewigkeit hinein. Und da gibt es ein großes Kapitel, 1. Korinther 15, wo ziemlich viel darüber drinsteht und da lese ich ab Vers 35. Da schreibt der Paulus an die Korinther, es wird aber jemand fragen, wie werden denn die Toten auferweckt? Was für einen Körper werden sie denn dann haben? Wie unvernünftig, was du säst, muss doch erst sterben, damit es lebendig wird. Du säst doch nicht die Pflanze, die erst entstehen soll, sondern ein nacktes Weizenkorn oder irgendeinen anderen Samen und Gott gibt ihm dann eine neue Gestalt. Jede Samenart wird so eine andere Pflanze. Stellen wir uns doch mal vor, ein Bauer würde auf seinem Feld sitzen und bitter weinen. Warum? Weil er sich nicht von seinen Samenkörnern trennen kann. Seine kostbaren Körner, die wegzugeben, das wäre zu schrecklich. Kann man sich kaum vorstellen, denn wir wissen genau, so Landwirte sind kluge, studierte Leute, oder selbst wer das nicht studiert hat, der weiß, wenn man was sät, gibt man das zwar weg, aber dann kommt ganz viel Neues raus. Es ist ein Gewinn, wenn er sich davon trennt, weil es dann keimt und aufwächst. Und ich finde das so großartig, wie Gott das in der Natur hier schöpfungsmäßig angelegt hat, dass wir nicht so Weizenhalme verbuddeln müssen oder gar, sag mal, Apfelbäume oder Obstbäume verbuddeln müssen, sondern so ein kleines Samenkorn. Und dann merken, wie Gottes Schöpferkraft dahinter ist, dass aus so einem kleinen Samenkorn was wächst. Und ich finde es so genial, so kleine grüne Pflanzen zu beobachten. Wenn ich hier nach Steinheim fahre, so am Pomerenke vorbei, da sehe ich ja manche Felder so ganz schwarz oder braun, also unbestellt, jetzt im November, Dezember. Aber bei anderen kommt schon so grünes Zeug daraus. Und das finde ich irgendwie doll, dass da was wächst. Und hier bei diesem Bild auch, merken wir ja, manchmal sind es so ganz, ganz kleine grüne Halme, die zeigen was, da kommt Leben raus. Vor ein paar Wochen haben die Pfadfinder, die Biber, so eine Aktion gemacht, dass sie eine Kastanie oder Eiche oder irgend sowas, also einen fetten Baum, in so eine Konservendose reingepflanzt haben. Und ich gehörte zu den Privilegierten, weil ich gerade da im Büro war. Und ich bekam da so etwas geschenkt. Und jetzt habe ich das immer, so gieße ich das immer und bin ganz gespannt, ob bei meiner Pflege auch, dann irgendwie dann so was Grünes rauskommt. Und dann stelle ich mir vor, dieses mini-grüne Teil wird dann, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Eiche oder Kastanie war, oder jedenfalls ist es schon ein fetter Baum, also ein richtig dicker, fetter Baum. Passt dann gar nicht mehr in die Konservendose rein. Aber das ist doch irgendwie was Großartiges. Und genau so, so sagt die Bibel, dass mir und euch, genauso wird es bei der Auferstehung sein, dass wir Auferstehungshoffnung geweckt bekommen. Ich lese mal weiter in dem Text aus 1. Korinther 15. Paulus erklärt da, nicht jedes Fleisch hat die gleiche Beschaffenheit. Das Fleisch der Menschen ist anders als das des Viehs, der Vögel und der Fische. Dann gibt es himmlische und irdische Körper. Die Himmelskörper haben eine andere Schönheit als die Körper auf der Erde. Und auch der Glanz der Sonne ist anders als der des Mondes oder der von den Sternen. Auch die Sterne selbst unterscheiden sich in ihrer Helligkeit. So ähnlich könnt ihr euch die Auferstehung von den Toten vorstellen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich, was auferweckt wird, unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Was auferweckt wird, voller Kraft. Wir werden hier so unsere Körper beschrieben. Vergänglich, armselig, hinfällig. Also im Lauf des Lebensalters, da wächst auch diese Überzeugung. Also so jugendliche Schönheit ist da irgendwie jetzt gar nicht so berücksichtigt. Aber wir wissen es alle, weil wir ja auch mit alten Menschen zu tun haben, mit Menschen, die gebrechlich werden, die in der letzten Lebensphase sind. Tatsächlich, was haben wir? Wir sind ein Körper, der vergeht, der armselig ist, der hinfällig ist. Und obwohl das so ist, wird es im Himmel noch Körper geben, andere Körper, verwandelte Körper, unvergänglich, herrlich, kräftig, ja sogar noch übersteigert, voll Herrlichkeit, voller Kraft. Aber es bleibt dabei, im Himmel werden wir Körperwesen sein. Die Vorstellung so von körperlosen Seelen, die irgendwo über den Wolken dann darum schweben, kennt die Bibel nicht. So was Immaterielles. Oder was heutzutage Mode ist, so kosmische Energien, die uns und die ganze Welt irgendwie durchfluten, ist der Bibel auch ganz fremd. Das sind östliche Weltbilder. Aber wenn wir uns jetzt mal so vorstellen, sieht ja gut aus. So vorher, nachher. Erinnert es nicht so ein bisschen an so Werbung von Anti-Aging-Produkten? Wenn wir das irgendwie nehmen oder auftragen oder was, dann wird es richtig so großartig. Und wenn uns das daran erinnern sollte, können wir dann dieser biblischen Verheißung trauen? Wie wird es denn sein, wenn wir unvergänglich sind? Da bleiben noch Fragen offen. Zum Beispiel, ob wir überhaupt im Himmel noch schlafen müssen oder dürfen. Ein schönes Bett. Also gibt es himmlische Betten? Himmelbetten gibt es ja, aber vielleicht sind die im Himmel ganz überflüssig. Also es bleibt es offen, aber wir merken, wir werden so als körperliche und solche Wesen da sein. Und dass es so sein wird, können wir natürlich schon bei so Anti-Aging-Produkten, so bei Werbung, da mit Fug und Recht irgendwie Zweifel dran haben. Aber hier liegt ja die Begründung für die Auferstehungshoffnung. Nicht in dem Endprodukt, in der Verwandlung hier, sondern in Jesus Christus selbst. Jesus ist unsere Garantie, dass das stimmt. Weil bei Jesus wissen wir, er ist auferstanden von den Toten. Mit einem irgendwie anders gearteten Körper. Ein bisschen anders, die Jünger haben ihn ja noch voll erkannt. Aber er konnte ja irgendwie hin und her beamen. Ja? Also Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Und die Auferweckung von den Toten, von Jesus Christus, ist ein historisch absolut gut belegtes Ereignis. Deswegen können wir mit Fug und Recht Auferstehungshoffnung haben. Deswegen, weil Jesus Christus neues Leben bekommen hat, können wir uns auf dieses neue Leben freuen und uns darauf einstellen, egal, auch wenn wir noch nicht die Sache mit dem Bett und Schlafen zum Beispiel irgendwie genau wissen, wie das so sein wird. Gehen wir weiter in dem Text. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ein himmlischer Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, einen der Seele entsprechenden Körper, so muss es auch einen himmlischen Leib geben, einen dem Geist entsprechenden Körper. So steht es ja auch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der zweite jedoch wurde zu einem lebendig machenden Geist. Zuerst kam der irdische Körper und dann der geistliche. Der erste Mensch, Adam, wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Der zweite Mensch, Christus, ist vom Himmel. Hier wird was unterschieden, verglichen zwischen uns Menschen, die alle von Adam und Eva abstammen, und von Christus, der hier der zweite Mensch genannt wird, der zweite Adam vielleicht auch genannt. Und das sind wirklich große Unterschiede, wie bei den Pflanzen. Merken wir das. Das ist ja ein Unterschied zwischen so einem kleinen Samenkorn und dann so einem ganzen Obstbaum, der daraus wird. Oder so eine Kastanie oder Eiche, die aus meiner kleinen Konserve bestimmt irgendwie mal rauswachsen wird. Das sieht ganz, ganz anders aus. Aber was anfängt, ist ein natürlicher Körper. Hier wird natürlicher Körper und himmlischer Körper gegeneinander gestellt. Und der natürliche wird eben seelisch genannt, der Seele entsprechend oder der Geist entsprechend. Und wenn wir da dran denken, an diese Aufgliederung von Leib, Seele und Geist, merken wir, dass die Bibel nicht hier in drei Teile denkt, sondern die drei beschreiben eine Wirklichkeit von unserem Menschsein. Der seelische Körper, den wir jetzt hier haben, wird in der Bibel so genannt. Und der nächste Vers, der beschreibt eben von dieser Verwandlung, von diesem ersten und dem zweiten Menschen. Hier betont die Bibel den großen Unterschied, woraus wir erschaffen sind und was aus uns werden wird. Dieses kleine Samenkorn und dann so eine Eichenbaum. Nicht nur der Timo wird eine, sondern alle werden so verwandelt werden. Unsere natürliche Herkunft liegt im ersten Adam, aber unsere Zukunft wird von Christus bestimmt sein. Weil, wie gesagt, er ist die Garantie auch überhaupt, dass es mit der Auferweckung von uns klappt. Ohne Jesus, der von den Toten auferstanden ist und bis heute lebt, können wir unsere Auferstehungshoffnung in den Ofen schmeißen. Das verraucht. Das nützt nichts mehr. Aber weil Jesus auferweckt wurde, deswegen können wir von Christus her auch genau damit rechnen. Und so schließt jetzt dieser Abschnitt, den ich heute auslegen will. Jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. So wie wir jetzt dem irdischen Menschen Adam gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen Christus. Was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Wir kennen ja von klein auf das Prinzip von Ursache und Wirkung. Und das wird ja hier beschrieben. Wir kommen jetzt hier vom irdischen Körper her und da kann eigentlich nur was Irdisches bei rauskommen, also nichts mit ewigem Leben und Auferstehung von uns. Das wird hier ganz klar gesagt. Fleisch und Blut, also hier von unserer normalen Voraussetzung her, kann man die Auferstehungshoffnung vergessen. Aber durch den Glauben an Jesus Christus, weil er auferweckt ist, geschieht diese Verwandlung, wo Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt, dass wer in Christus ist, wer so eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus gefällt hat und sagt, ich gehöre diesem Herrn, meinem Erlöser. Der ist, so sagt dann Paulus im zweiten Korintherbrief, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Hier dieses Irdische, das von Adam stammende. Etwas Neues hat begonnen. Das ist am Werden und am Wachsen. Und das ist etwas, wo wir merken, jetzt kann diese Verwandlung zu uns eine große Auferstehungshoffnung bringen. Weil, das ist klar, so wie wir normalerweise sind, können wir nicht ewig leben. Es wäre auch eine Strafe, wenn wir unter unseren Umständen, wie in der Welt hier so ist, wenn das in die Ewigkeit potenziert würde. Es wird was Neues gemacht werden von Jesus Christus. Es hängt also alles am Glauben an Jesus Christus. Und wenn wir jetzt hier so das Bild mal sehen, wow, wie toll das ist, dass wirklich da jetzt so ein Weizenfeld ist, was man dann abernten kann, oder ein Obstbaum, oder aus meiner kleinen Konservendose von den Partys dann mal diese fette Eiche rausgekommen ist. Das hängt an Jesus Christus. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben, weil er verwandelt wird in den Übergang in die Herrlichkeit. Wir werden bei ihm sein. Ob wir dann so aussehen wie so Schrauben, vielleicht so schön schlank und rank, aber vielleicht ein bisschen hart, ist ja auch nur ein Bild. Gell? Aber so ist es. So werden wir verwandelt werden und werden dann passen in die Ewigkeit bei Gott. Und die Frage ist, glaubst du das? Das fragt Jesus ja auch, denn das hat er ja hier der Martha gesagt. Das ist ja diese Bibelstelle aus Johannes 11. Und er fragt dann extra, glaubst du das? Wer das glaubt, der wird sich auf Auferstehungshoffnung wirklich freuen können. Und der ist auch herzlich eingeladen zum Abendmahl heute. Und wenn wir das Abendmahl, wenn wir diese Einladung annehmen, wissen wir, das werden wir jetzt feiern und dann auch hier bei der nächsten Abendmahlsfeier und übernächsten Abendmahlsfeier feiern. Aber das hört nicht auf bis in Ewigkeit. Wir werden das im Himmel irgendwie feiern. Das wird genial werden. Mit der ganzen versammelten Gemeinde aus allen Nationen. Und da können wir uns schon darauf freuen, sofern wir an Jesus glauben. Und deswegen diejenigen, die diese persönliche Entscheidung zu Jesus Christus gefällt haben, die sagen, Jesus, ich nehme dir das ab, dass du die Auferstehung und das Leben bist und ich mache mich davon abhängig, weil du auferstanden bist, weil du lebst jetzt. Deswegen kann ich auch fest damit rechnen, dass das auf mich auch zutrifft. Wer sowas sagt, der ist herzlich eingeladen, beim Abendmahl teilzunehmen. Und dann zu den Tischen zu gehen und Brot zu nehmen, aus dem Kelch zu trinken und dann fest und gewiss zu sein, so wie ich das schmecke und spüre, so garantiert ist diese Auferstehungshoffnung für mich. Die liegt an Jesus und nicht an mir. Nicht an meiner Qualität, sondern an meiner Vertrauensbeziehung zu Jesus. Und deswegen lade ich dazu ganz herzlich ein, diese Vertrauensbeziehung zu Jesus zu erneuern oder vielleicht ganz neu anzufangen. Wenn man das vielleicht schon oft gehört hat und habe ich gehört, mach das doch mal fest und bekenn das damit, dass du vielleicht sagst, okay, das ist jetzt wichtig, ich will jetzt Jesus Christus ganz angehören und dann auch das Abendmahl nehmen als Bekenntnis von Jesus, meinem persönlichen Herrn und Heiland. Ich bete darum. Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Du bist ja die Auferstehung selbst. Du bist Leben, ewiges Leben. Und für uns ist es so ganz fremd. Wir leben hier in diesen drei Dimensionen und können uns das wirklich nur fantastisch irgendwie ausmalen und haben solche Hinweise, wie du das jetzt hier in der Bibel gibst, im 1. Korinther 15, nicht mehr und nicht weniger. Aber wir vertrauen darauf, dass wenn wir an dich glauben und du unser persönlicher Herr und Erlöser bist, dann werden wir diese Auferstehungshoffnung festhalten dürfen und wir werden bei dir sein in Ewigkeit und sogar Abendmahl feiern können bis in Ewigkeit. Darüber beten wir dich an und nehmen dieses Geschenk gerne an. Amen.